Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Für euch ist es noch nicht so lange her, für uns ist es jetzt schon etwas länger her, dass wir uns gesehen haben. Wir waren nämlich ganz viel unterwegs, wir waren auf Reisen, haben aber während der Reisen auch viel gelesen. Jetzt ist es schon wieder Dezember und genau, es ist Zeit für unsere Weihnachtsfolge, Sarah. Was sagst du dazu?
Christmas is here, sage ich dazu. Nein, ich freue mich auch total. Und ja, stimmt, wir waren beide auf Reisen, ganz spannend. Und die Weihnachtsfolge ist ja schon immer ein bisschen was Besonderes. Da wird's ja eher gemütlich bei uns. Und ich war ganz gespannt, was du heute über unsere Autorin sagst, weil ich auch finde, das war eine total gute Weihnachtsentscheidung. Ich glaube, heute wird's nochmal kuschelig, oder?
Warum denkst du, dass es eine gute Weihnachtsentscheidung war?
Ich finde, sie passt gut in die kalte Jahreszeit. Und als ich ein Foto meiner Freundin geschickt habe, was ich jetzt gerade lese, nämlich im Urlaub am Meer, am karibischen Strand, hat sie geschrieben, was, das gehört doch nach Hause unter die Decke, Tasse Tee, wie kannst du nur? Und dann dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. Also von daher passt gut zur Weihnachtsfolge.
Deine Freundin hat da auf jeden Fall auch recht, denn ihr habt es im Titel schon gelesen, wir beschäftigen uns heute mit Jane Austen. Und das passt nicht nur wunderbar zu unserer diesjährigen Weihnachtsfolge, sondern sie feiert dieses Jahr tatsächlich auch ihren 250. Geburtstag. Also 250. Jubiläum des Geburtstages von Jane Austen. Happy Birthday. Und genau zu ein paar Trivia-Themen werden wir nachher auch noch kommen. Also sie wird ja gerade in ihrem Geburtsland sehr ausführlich zelebriert. Wie stark das zu ihren Lebzeiten der Fall war, das werden wir jetzt erfahren. Denn wie ihr das von uns kennt, gehen wir natürlich erstmal auf ihr Leben ein, bevor wir uns ihrer Literatur widmen. Ja, in welcher Zeit befinden wir uns denn hier eigentlich? Kommen wir mal kurz dazu. Sie lebte und schrieb zwischen der Aufklärung und der Romantik. Ihre Werke sind aber nicht vorrangig der Romantik zuzuordnen, sondern bewegen sich eher im realistisch-sozialen Bereich. Das war mir tatsächlich vorher auch nicht so bewusst. Deswegen, ja, war das für mich auch so ein Blick über den Tellerrand, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte Jane Austen, ich kannte oder kenne die Filme, ich kenne auch die Literatur, ich habe Stolz und Vorurteil vor bestimmt über 10 Jahren irgendwie schon mal gelesen, aber irgendwie war das bei mir trotzdem nicht so präsent, einfach weil sie für mich dann doch irgendwie in diese Romantik-Ecke gehört hat und wir beide da einfach nicht so unterwegs sind. Also ich kann mich jetzt, also wenn ich jetzt unsere AutorInnen der letzten 3 Jahre so Revue passieren lasse, sind wir da immer nicht so auf den romantischen Faden unterwegs. Es war auf jeden Fall bei den Bronte-Schwestern der Fall. Die sind sehr romantisch veranlagt und da befinden wir uns ja auch in einer ähnlichen oder eigentlich der gleichen Epoche. Und da kommen wir auf jeden Fall auch nachher nochmal auf Charlotte Bronte zu sprechen, die sich auch zu den Werken von Jane Austen geäußert hat. Und das hatte ich ja auch in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert. Aber genau, kommen wir erstmal zu ihrem Leben. Durch die Herkunft ihrer Mutter hatte die Familie Kontakt zum Landadel und der sogenannten guten Gesellschaft, wie das damals hieß. Ihr Vater war Geistlicher, der von wohlhabenden Verwandten protegiert wurde. Und Jane lebte somit, ja, als Pfarrerstochter, also der Vater war Pfarrer, auf dem Land und wuchs in einem wohlhabenden und gebildeten Elternhaus auf. Es war schon so, dass sie als Kind schon sehr literarisch interessiert war und da auch den Zugang hatte und hier auch schon begann, kleine Theaterstücke zu verfassen. Und so kam es, dass sie bereits im Alter von 20 Jahren auch ihre ersten Romane verfasste. Was ihre Erziehung und Bildung angeht, so war das wie damals üblich und wie ihr das auch schon öfter von uns gehört habt, so, dass ihre Brüder, die sie hatte, was 5 waren, eine reguläre Schulbildung genossen und Jane sowie ihre Schwester Cassandra wurden auf ihre traditionelle Rolle als Ehe- und Hausfrau beziehungsweise auch Mutter und Gastgeberin vorbereitet. Ihre Jugend erlebten die beiden Schwestern im Umfeld eines sich unter den Auswirkungen der Französischen Revolution emanzipierenden Bürgertums. Kennzeichnend für diese Zeit war das Bestreben bürgerlicher Kreise, das neu gewonnene Selbstbewusstsein auch durch die Imitation adliger Lebensweisen zu dokumentieren. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt vielen auch irgendwie bekannt vorkommen dürfte, weil das ist natürlich das Sujet, mit dem sie sich auch vor allem in ihren Romanen sehr stark auseinandergesetzt hat. Wir reden hier vom sogenannten Gentry oder ich weiß manchmal auch Gentry, ausgesprochen. Das ist praktisch dieser niedrige Adel oder das bessere Bürgertum, die damals diesen hohen Adel, ich weiß gar nicht, imitiert haben und die Geflogenheiten übernommen haben. Und das ist das, was sie ja auch in ihren Roman persifliert oder aufgreift. Aber dazu kommen wir später. Wie erwähnt, fiel Jane Austen früh durch ihre literarischen Aktivitäten auf. Gedichte und kleine Erzählungen sowie auch Stücke waren zunächst zur Unterhaltung des erweiterten Familienkreises von ihr gedacht. Und hierbei konnte Jane auch auf die vergleichsweise umfangreiche Bibliothek der Familie sowie auch Lesezirkel zurückgreifen. Wir erinnern uns bei den Bronte-Schwestern, die kurz danach gewirkt und gelebt haben, war es ja auch so, dass sie Zugang zur Bibliothek des Vaters hatten. Und das war damals schon was Besonderes. Also es war nicht immer so, dass das so akzeptiert wurde, dass Frauen sich literarisch weitergebildet haben. Und Romane, müsst ihr euch vorstellen, waren ja damals auch noch was Verrufenes. So, also das kriegt ihr vor allem auch mit, wenn ihr euch mit ihren Werken auseinandersetzt. Genau, da wird das öfter auch mal thematisiert, wie es dann sein kann, dass eine Frau da jetzt so Liebesgeschichten oder sowas liest. Also ganz obszön. Nach dem Tod des Vaters war es so, dass das einige Veränderungen für Jane und ihre Familie mit sich brachte. Das Geld ist spärlicher geworden und sie erhielt somit auch die Verpflichtung, sich vornehmlich den Angelegenheiten der Familien zu widmen. Das heißt, das Management des Haushaltes oblag ihr und trotz der wenigen Geldmittel konnte sie den Druck ihrer Werke zumindest teilweise finanzieren und später sogar eine beträchtliche Summe mit ihren Büchern auch verdienen. Also das war, sage ich mal, für eine Frau in dem Stand und für die Möglichkeiten, die sie hatte, schon was, was man achten kann. Also weil, wie gesagt, dass eine Frau sowieso irgendwie selber Geld verdient hat, war ja in dem Sinne jetzt sowieso nicht gang und gäbe, denn sie hatte sich, wie gesagt, vorrangig um die Familienangelegenheiten zu kümmern. Ebenso wie ihre Schwester Cassandra heiratete Jane nie, aber sie erhielt einen Heiratsantrag des 6 Jahre jüngeren Harrison Big Wither im Jahr 1802, den sie allerdings abgelehnt hat. Und als etablierte Romanautorin, die sie später auch war, lebte sie in relativer Zurückgezogenheit und wurde schließlich im Alter von 40 Jahren 1817 schwer krank. Heute nimmt man an, dass es sich um eine Nebenniereninsuffizienz handelte, an der sie litt, was damals einfach nicht behandelbar war. Und sie ist eine der wenigen Autorinnen des beginnenden 19. Jahrhunderts, die immer noch gelesen werden und deren Romane erfolgreich verfilmt wurden. Woran das liegt, das ist uns beiden während der Lektüre, glaube ich, ganz gut klar geworden. Und ihre Werke sind geprägt von treffenden Beschreibungen der Gesellschaft, Humor und Satire. Das ist das, was, glaube ich, an der Stelle schon so ein bisschen zusammenfasst, aber da geht natürlich noch viel mehr. Damit kommen wir auch schon zu ihren Werken und ihrem literarischen Schaffen. Also ihr habt gemerkt, dass mit ihrem Leben und wie sich das gestaltet hat, war relativ simpel gehalten. Und ich muss auch sagen, ich habe da jetzt verschiedene Quellen auch ersucht, also unter anderem Brockhaus und war auch auf der Jane Austen Seite und es ist tatsächlich relativ kurz gehalten, was ihr Leben angeht. Ich dachte, ich finde da vielleicht nochmal so ein paar Anekdoten oder so. Also man hat so ein paar Zitate gefunden, aber es ist tatsächlich relativ prägnant gehalten. Also falls ihr da irgendwie noch mehr Informationen habt oder kennt, lasst uns das gerne wissen. Mich würde da Literatur an der Stelle tatsächlich noch interessieren. Also ich habe bei der Bibliothek Leipzig geguckt. Ich dachte halt echt, dass ich da mehr finde. Ich kann mir vorstellen, dass es im englischsprachigen Raum da sicherlich noch viel, viel mehr gibt. So, wie schon erwähnt, kommen wir zu ihrem literarischen Schaffen. Eben schon ganz kurz angerissen zur literarischen Einordnung. Jane Austen gehört zur Regency-Epoche in der englischen Literatur. Das ist eine Zeit, die vom Übergang vom ausgehenden 18. Jahrhundert zur Romantik, circa 1811 bis 1820 geprägt ist. Sie wird aber auch oft als Vorläuferin des Realismus gesehen. Das ist was, was mir, wie gesagt, bei der Lektüre der Werke irgendwie dann klar geworden ist, weil ich habe sie halt, wie gesagt, immer sehr stark in der Romantik verortet. Aber dadurch, dass sie sich halt auch mit gesellschaftlichen Themen und in ihren späteren Werken auch mit politischen Themen auseinandergesetzt hat, die sie da anspricht, kann man da wirklich den Übergang auch beobachten, der mit ihrem Schaffen einhergeht und vor allem auch in ihren späteren Werken mit scharfer Ironie des Alltagslebens und auch den sozialen Konventionen der genannten Gentry, das heißt diesem niederen Adel, geprägt ist. Wie vorhin schon in ihrem Lebenslauf angedeutet, ist es so, dass sie ihre ersten literarischen Versuche schon sehr früh unternahm und das waren vor allem auch am Anfang Satiren und auch Persiflagen. Und ihr Jugendwerk ist tatsächlich auch sehr fragmentarisch geblieben. Also es ist so, dass das erst in den 1950er Jahren veröffentlicht wurde und in der deutschsprachigen Übersetzung liegt bisher nur ungefähr die Hälfte ihrer Werke davon vor. Und diese heißen Drei Schwestern, die Geschichte Englands und Catherine. Und ich muss an der Stelle sagen, die sind mir bis dato noch gar nicht untergekommen. Genau, aber an der Stelle mal ganz kurz die Unterbrechung. Sarah, wie ist es denn für dich? Wann bist du denn das erste Mal mit Jane Austen in Berührung gekommen?
Das ist jetzt bestimmt wie bei 90% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer so. Ich habe die Verfilmung von Stolz und Vorurteil gesehen. Das war irgendwie eine Zeit, da kam man gefühlt nicht drum rum, diesen Film zu gucken. Und ich stehe auch wirklich auf so Kostümsachen, also damit kriegt man mich schon. Und natürlich wusste man dann auch, dass es von Jane Austen ist, aber ich habe tatsächlich jetzt bis kurz vor der Podcast-Folge noch nichts von ihr gelesen gehabt. Ja, aber ich glaube, das war auch diese Verfilmung, die dann zum ersten Mal bei mir das in den Kopf gebracht hat, okay, was ist eigentlich von Jane Austen, was verbindet man so mit ihr?
Und welche Verfilmung war das? War das die von 94? Ich glaube, es gab eine aus den 90ern, 94 oder 95 oder die von 2003?
Das war die mit Keira Knightley.
2003.
Okay.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass die sehr vielen geläufig ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben schon lange nicht mehr über Verfilmungen so genau geredet. Das haben wir am Anfang relativ viel gemacht. Und ich erinnere mich auch bei den Bronte-Schwestern. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen abgehatet oder so. Weil es dann doch öfter war, dass uns die Verfilmungen nicht so überzeugt haben. Aber hier war es tatsächlich, fand ich ganz gut, jetzt auch im Hinblick, wenn man das Buch danach liest, muss ich sagen, dass es dann doch ganz gut getroffen haben. Natürlich kommt im Buch wieder viel mehr auch zum Tragen, was die Pfiffigkeit der Dialoge angeht und so. Wir werden euch da nachher auch ein Stück vorlesen. Das ist einfach köstlich, was diesen Humor angeht, den sie in sich trägt. Also das ist mir vorher nicht so bewusst gewesen. Aber du wolltest gerade noch was sagen?
Ja, ich glaube, wir haben rückblickend mehr abgehatet als gelobt von den Verfilmungen. Ich hatte auch so ein Biopic über Emily Dickinson zum Beispiel gesehen.
Ja, das
fand ich, da haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Das war auch echt nicht gut. Und jetzt hier, muss ich sagen, habe ich auch wirklich lang überlegt, was möchte ich lesen. Und Stolz und Vorurteil habe ich wirklich gezögert, weil ich dachte, okay, der Film ist mir eben sehr präsent. Möchte ich nicht was ganz Neues entdecken so? Aber genau, ist ja auch ganz interessant, das dann nochmal zu vergleichen. Aber na klar, man hat eben schon so eine bestimmte Haltung, mit der man da an die Lektüre eben auch rangeht, ne? Ja.
Gehen wir weiter mit dem literarischen Schaffen und bauen ein bisschen darauf auf. Also mit der genannten Ironie und auch irgendwie diesem psychologisch überzeugenden Realismus, den sie da aufträgt, entwarf sie in ihrem Gesellschaftsroman eben ein Bild der eng begrenzten Welt dieser oberen Mittelklasse. Also sie hat das nicht irgendwie glorifiziert und als das Nonplusultra definiert, sondern hat das wirklich auch kritisch beäugt und eben diesen Landadel genau ins Auge genommen. Und oft ist es so, dass in ihren Werken systematisch auf eine Heirat hingearbeitet wird. Das will ich jetzt mal so sagen. Also es wird darauf abgezielt und hingearbeitet und es dreht sich alles auch irgendwie darum. Und ich habe, jetzt fällt mir das gerade ein, auch mal eine total lustige Rezension beim Bösen A gelesen bei Amazon. Da hat mal jemand geschrieben, in Jane Austens Roman geht es immer darum, dass sich gegenseitig besucht wird. Und so, Punkt. Dass einer den anderen gegenseitig besucht. Und dieser Mensch hatte recht. Also es ist so. Und das heißt, liebe Leute, wir haben, also ich finde das so gut zu sagen, ich musste da wirklich sehr lachen, weil ich liebe das, wenn Leute es hinkriegen, also ganz viel mit ganz wenig zu sagen. Und es ist halt auch so, dass die Leute da eigentlich wirklich von der Handlung her die ganze Zeit noch hin und her rennen. Aber wir befinden uns hier, wie gesagt, in der Romantik und dem angehenden Realismus und es geht hier vorrangig um die Dialoge. Und wenn ihr sowas mögt, also wenn ihr Wert auf gute Dialoge, auf ja so ein bisschen Subtilität legt, auf Sachen, die zwischen den Zeilen gesagt werden, auf Süffisanz, das ist auch was mir sehr viel irgendwie in den Kopf gekommen ist, dann solltet ihr euch da auf jeden Fall auch mal ein Roman in die Hand nehmen, auch wenn ihr jetzt nicht so der Romantik verfallen seid. Wie gesagt, bei uns ist das jetzt auch nicht unbedingt der Fall, aber das ist was, was mir da wirklich einfach beim Lesen Spaß gemacht hat. Also es hat einfach Spaß gemacht, diese Dialoge zu lesen, weil die sich halt wunderbar aristokratisch anpöbeln. Also das ist ganz herrlich. Man kann sich da so Sachen abgucken, ne? Warte mal, ich hatte jetzt auch so eine schöne Beleidigung gelesen. Was war denn das? Du bist so intellektuell unaufdringlich. Angenehm intellektuell unaufdringlich. Fand ich, wenn man mal wirklich da in der Lage ist, dass man sowas sagen muss, ne? Also eigentlich sollte man das ja nicht müssen. Fand ich das noch am angenehmsten. Also das ist nichts, was jetzt bei Jane Austen drin steht. Aber an diesen Satz musste ich denken, als ich ihre Werke gelesen hat, weil da ja so viel zwischen den Zeilen gesagt wird, wo ich so dachte, obwohl, gerade bei Stolz und Vorteil, da wird ziemlich am Anfang auch mal ganz klar gesagt, dass also zum Beispiel der Mr. Collins, dass der halt dumm, also oder dass die Mrs. Bennet, die Mutter, dass die dumm ist. Das wird einmal, also ich glaube auf Seite 2 oder so wird das ganz klar gesagt, wo ich dachte, wupp, hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber danach wird es halt eher subtil und sehr anregend und suffisant, wie gesagt. Aber ich wollte ja noch gar nicht so in den Roman einsteigen, ich bin nur komplett abgeschwiffen. Genau, wir wollten uns ja noch so ein bisschen allgemein über ihre literarischen Werke unterhalten und wie gesagt, thematisch geht es halt viel um die Persönlichkeitsentwicklung junger Mädchen zwischen aufklärerischem Verstand und auch dieser romantischen Emotionalität, die da im Mittelpunkt steht. Und es ist vor allem, wie ihr das gerade schon gehört habt, so, dass die Perspektive von jungen Frauen eingenommen wird. Also ihr findet bei Jane Austen jetzt kein Werk, was irgendwie aus der Sicht von einem Mann oder so geschrieben wird, wie wir das zum Beispiel bei Daphne du Maurier hatten, die ja sehr gerne aus der männlichen Perspektive auch geschrieben hat. Das sind die Themen, um die es sich bei Jane Austen dreht. Und wenn wir jetzt auf ihre Werke gehen oder wenn wir jetzt auf ihre Werke schauen, da können wir auch ganz klar sehen, wie die sich unterteilen. Es gibt ein Frühwerk und ein Spätwerk. Stolz und Vorteil zählt auf jeden Fall mit zu ihrem Frühwerk, während Mansfield Park zu ihrem Spätwerk gehört. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir heute beide Romane behandeln. Sarah hat sich mit Mansfield Park auch auseinandergesetzt. Und hier ist es so, dass sie schon auch einen Blick über diese bürgerliche Gesellschaftsschicht hinaus wagt und dann auch, ja, gesellschaftlich-politische Sachen, Themen aufgreift, wie unter anderem auch den Sklavenhandel. Und da es so eine Passage gibt, wo es ein Schweigen gibt, wo dieses Thema halt in den Raum geworfen wird. Das ist das, was sich in ihren Frühwerken überhaupt noch gar nicht finden lässt. Und wir haben in ihren Werken, also falls euch dieser Begriff mal unterkommt, sei der an der Stelle kurz erklärt, es immer mit diesem gewissen Courtship-Plot zu tun. Das ist das, was ich bei meiner Recherche oft gefunden habe, dass es heißt übersetzt einfach nur Werbungsstrang. Also es geht immer darum, irgendwie jemanden zu heiraten und dass jemand umworben wird, beziehungsweise dass es um die Werbung geht, einen Partner, eine Partnerin zu finden und es auf diese besagte Hochzeit hinausläuft und man einfach dieses ganze Annähern und Kennenlernen und dieses Drama, was sich denn da irgendwie so ein bisschen drumrum abspielt, auch mitkriegt. Aber wie gesagt, mit Drama, finde ich, hält sie sich da eigentlich ganz gut zurück, weil das ist sowas, was ich halt immer so ein bisschen anstrengend finde. Also auf sowas habe ich dann eher keine Lust. Und genau das ist aber das, was sie eigentlich da ganz gut hinten dran lässt, das blitzt manchmal so bei gewissen Dialogen oder bei gewissen Figuren, die sind so ein bisschen dramatischer veranlagt, heraus, aber dann ist es eigentlich auch so, dass sie sich da im nächsten Absatz irgendwie wieder so ein bisschen drüber lustig macht. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, sie arbeitet mit sehr vielen Kapiteln. Also es gibt immer so um die 50 Kapitel bei ihr im Buch. Das ist was, was mir irgendwie sehr stark aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt mir nur so ging, weil ich da vielleicht jetzt auch in letzter Zeit einfach Bücher gelesen habe, die einfach nicht so kapitelstark waren oder nicht so eine krasse Aufteilung hatten. Aber das ist mir doch irgendwie jetzt stark aufgefallen. Die Rezeption ihrer Werke fallen natürlich erst nach ihrem Ableben wirklich stark ins Gewicht. Und es ist so, dass Walter Scott der Erste, der Austens Werk veröffentlicht und umfangreich würdigte, anlässlich der Veröffentlichung von Emma im Jahr 1860 ein vierseitiges Essay für eine Literaturzeitschrift verfasste und ihr praktisch da eine außerordentliche Anerkennung gab. Ja, ist natürlich kurz vor ihrem Tod gewesen. Ja, aber sie hat es scheinbar oder hoffentlich noch irgendwie mitgekriegt. Und es ist auch so, dass auch Werke von ihr unvollendet blieben, beziehungsweise diese Anerkennung war deswegen auch besonders, weil es um ein Genre des Romans ging, das lange, als minderwertig und auch belanglos galt und ja sowieso literarische ambitionierte Frauen sich jetzt nicht einer großen Aufmerksamkeit erfreuen durften und halt auch immer so belächelt wurden. Ja, Literaten, die sie unter anderem lobten, waren Robert Louis Stevenson, ne, das ist der Typ mit der Schatzinsel, Rudyard Kipling, und es gab auch eine gewisse Charlotte Bronte, die sich zu ihrem Werk äußerte, da aber tatsächlich eher kritisch, denn sie sagte unter anderem, dass ihr Orsons Romane zu alltäglich und zu kühl beobachtend seien, und sie bemängelte das Fehlen der Leidenschaftlichkeit, die ihr eigenen Werk auszeichnete. Ja, gut. Also Leute, ne? Es ist auch so. Also wenn ich mich an die Romane erinnerte, da ist natürlich viel mehr Gefühl, viel mehr Leidenschaft drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ist, was mir bei Jane Austen aber auch einfach gefällt. Dass das eben nicht so diese Dramatik in sich trägt und nicht so diesen Schwall. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt jetzt nicht, warum Charlotte Bronte da jetzt so drauf abgegangen ist, weil eigentlich das ja Emily Bronte war, die Wuthering Heights geschrieben hat, was mir ehrlich gesagt als sehr leidenschaftlich dramatisch im Kopf geblieben ist, und Charlotte Bronte, die Jane Eyre geschrieben hat, und Jane Eyre fand ich jetzt auch, sag ich mal, jetzt nicht so, dass es jetzt vor Drama getrieft hat oder so. Also der, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so stark da kritisieren kann. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine kleine Kritik. Ich weiß, dass sie auch noch andere Sachen gesagt hat, die so ein bisschen positiver klangen. Das hatte ich in einer anderen Quelle noch gelesen. Aber wie gesagt, sie hat es schon so ein bisschen kritischer auch beäugt. Daher gab es da, wie das meistens der Fall war, nach dem Tod der Autorin die ja entsprechende Würdigung. Und die hält bis heute an, denn es findet jedes Jahr in Bath ein Jane Austen Festival statt. Also Bath ist auch der Ort, an dem sie sich sehr viel aufgehalten hat. Genau, und dieses Jahr wird, wie schon am Anfang erwähnt, der 250. Geburtstag von Jane Austen gefeiert. Und ja, Sarah, das ist dann das, was wir auf unserer Reise denn mal mitnehmen müssen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir da so ein paar Orte besuchen müssen. Wir sind ja jetzt schon dabei, also eigentlich haben wir schon so eine kleine Route, weil wir wollen ja Jamaikas Inn besuchen von Daphne du Maurier und dann noch das Geburtshaus der Bronte-Schwestern, und das können wir dann auch gleich noch mitnehmen. Und genau, die Werke, die uns Jane Austen hinterlassen hat, sind die bereits erwähnten, und genau mal so ein bisschen, damit ihr wisst, was als erstes von ihr erschien, das war 1811 Persuasion, auf Deutsch Überredung oder auch Überzeugung, dann kam Pride and Prejudice 1813, was zu Deutsch Stolz und Vorurteil hieß. Das hatte vorher aber einen anderen Namen. Da kommen wir gleich dazu, wenn wir von dem Roman reden. 1814 folgte Mansfield Park und dann kam Emma und danach noch Northanger Abbey. Ich glaube, das ist der Roman gewesen, der unvollendet geblieben ist. Genau, weil der kam 1818 heraus und wurde zu Deutsch als Kloster Northanger übersetzt. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon bei den Werken, die wir beide gelesen haben, mit denen wir uns für diese heutige Folge auseinandergesetzt haben. Und wie schon erwähnt, Sarah hat sich mit Stolz und Vorurteil, aber auch Mansfield Park auseinandergesetzt. Und bevor es um Stolz und das Vorurteil geht, sag doch mal was zum Mansfield Park. Was ist dir bei dem Werk aufgefallen? Wie gesagt, gehört zu ihrem Spätwerk. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Oder auch, ja, was ist da einfach bei dir am meisten hängen geblieben an der Stelle?
Ja, du hast mich tatsächlich in so eine kleine Austen-Manie gedrängt. Ich habe angefangen und dann konnte ich nicht mehr so richtig aufhören. Also ja, ich habe Mansfield Park gelesen, davor noch Stolz und Vorurteile, über das wir danach noch sprechen. Dann habe ich Emma als Verfilmung geguckt, eine recht neue Verfilmung, wo die Schauspielerin im gelben Kleid schön auf dem Cover zu sehen ist, und habe jetzt als Hörspiel, als Hörbuch noch Persuasion angefangen. Und ja, man rutscht irgendwie ganz schnell rein in so eine kleine Manie und will immer mehr lesen und mehr erfahren, wenn man einmal reingefunden hat. Und da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil du hast das vorhin erwähnt, mir ging das ähnlich. Ich habe gedacht, ach, das ist mir bestimmt zu weichgespült, zu romantisch. Das ist tatsächlich nämlich auch nicht so meins. Und natürlich ist es das auch, aber es ist auch so viel mehr. Es hat diesen subtilen Humor, das hat ganz viel zwischen den Zeilen, wie du gesagt hast, kleine Gesten, kleine Blicke, spezielle Besuche auch, die dann eben ganz viel bewirken oder aussagen und auch eben Charakterentwicklungen, das natürlich in so Kloppern, ne, so von 500 Seiten oder so, das da entfaltet sich dann auch ganz viel. Und genau, das war auch bei Mansfield Park der Fall. Wie du schon gesagt hast, es wird oft in einem Atemzug auch mit Emma erwähnt, als so ihr Hauptwerk in ihrer Blütezeit. Und zwar bei diesen beiden Romanen war das so, dass die direkt nach dem Schreiben hat Jane Austen die selber in den Druck gegeben. Das war bei den anderen Sachen nicht so. Also es kam ja einiges posthum heraus, wie du das schon gesagt hast. Und Stolz und Vorurteil wurde ja dann doch noch recht lange überarbeitet und ging dann erst in den Druck. Aber hier bei Emma und Mansfield Park, das ging wirklich nach dem Schreiben von ihr persönlich in den Druck. Das fand ich auch ganz interessant, nochmal zu hören.
Das ist super gut, dass du das ansprichst, was ich natürlich vorhin noch nicht gesagt habe, ist, dass ihre Romane auch immer bei A Lady erschienen sind. Also da stand nicht Jane Austen und kein direktes, also Pseudonym, sondern beziehungsweise ihr Pseudonym war By a Lady. Und sie musste da auch relativ viel selbst investieren, damit die überhaupt erscheinen konnten. Gerade am Anfang war die Gewinnausschüttung noch nicht ganz so hoch, aber später konnte sie sich, wie gesagt, da schon eine ganz gute Summe mit erwirtschaften, um da auch ganz gut von leben zu können. Und ich habe zum Beispiel auch nicht gefunden, warum sie den Heiratsantrag ausgeschlagen hat. Weil damals war das ja einfach so, dass das sicheres Leben bedeutete und das schien ja, wie gesagt, für sie nicht notwendig gewesen zu sein. Also sie konnte da tatsächlich dann später auch ganz gut von leben. Aber das ist gut, dass du das, wie gesagt, jetzt hier auch nochmal angesprochen hast.
Ja, aber ist ja total interessant, ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Wir sind ja in der Zeit, wo die Frau einfach total davon abhängig war, einen Mann zu finden, der eben ihr Auskommen gesichert hat. Das war ja das, ne? Und deshalb hat dieses Courtship, wie du das genannt hast, genau, wie dieses Thema, hat so viel mehr als einfach nur eine Romanze, sondern es ist einfach der Lebensunterhalt in dem Sinne, ne, für die Frauen gewesen. Das darf man hier vielleicht auch nicht vergessen. Und deshalb ist es eben tatsächlich auch nicht so romantisch, dass man sagt, boah, das ist jetzt einfach nur eine Liebesgeschichte, sondern es steckt immer viel, viel mehr dahinter bei Jane Austen. Ja, worum geht's in Mansfield Park? Wir haben hier die Hauptfigur, unsere Heldin, das ist Fanny Price. Und Fanny kommt aus ärmeren Verhältnissen mit vielen Geschwistern, lebt sie in ärmeren Verhältnissen und wird am Anfang der Handlung direkt von ihrem Onkel und ihrer Tante aufgenommen, die in Mansfield Park leben. Also Mansfield ist das Anwesen, auf das Fanny als Kind eingeladen wird, dort zu wohnen. Das heißt, wir haben jetzt hier für die Heldin diesen Hauptausgang, dass sie dort in einem Gefühl ewiger Schuld lebt, weil sie dort von dem Reichtum der Verwandtschaft profitiert. Fanny ist sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Sie stellt sich dann auch, ja, so ein kleines Zimmer zusammen, was ihr Rückzugsort ist, mit beschädigten Möbeln. In dem Zimmer wird auch kein Kamin angemacht. Da ist sie viel zu bescheiden, das einzufordern. Sie wird mehr oder weniger wie eine, ja, Dienstbotin behandelt von ihren beiden Cousinen und dem einen Cousin. Und ja, das ist so ihr Leben in Mansfield Park. Aber ja, auch Fanny entwickelt sich, wird älter. Und sie hat von Anfang an einen sehr guten Draht zu Edmund, ihrem Cousin, der sich ihrer annimmt und ja, ihr Licht am Ende des Tunnels ist, sage ich mal. Also Edmund wird ihr Vertrauter. Und dann geht's natürlich sehr viel um ja andere Leute, die sich dann in der Gegend ansiedeln. Mit denen ja werden dann gemeinsame Sachen gemacht. Was mich hier sehr, sehr amüsiert hat in der Handlung in Mansfield Park, war eine Theateraufführung, die ganz lange Thema ist in der Handlung, als der Hausherr längere Zeit abwesend ist. Und das macht sich der älteste Sohn Thomas dann zunutze, indem er sagt, ja, lasst uns doch hier eine Theateraufführung planen. Er fängt an, ein kleines Theater im Haus bauen zu lassen und dann sind auf einmal alle ganz begeistert. Und ja, auch das war ja damals noch eine relativ anrüchige Sache. Und Fanny ist davon auch total abgeneigt, findet, es ist eine ganz schlechte Idee. Und sogar Edmund macht dann auch mit. Und da kommt das dann eben zu Szenen, die später noch für große Verwirrung und für große Eklats sorgen, weil da natürlich Bindungen entstehen, die unangemessen sind bei dieser Theateraufführung. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, aber es war wirklich sehr witzig und amüsant zu sehen, wer da welche Rollen einnimmt, wer sich wie verhält und wozu das Ganze dann im Endeffekt noch führt. Also es war sehr witzig hier zu lesen. Und was hier auch auffällig war für mich, war immer wieder, das gibt es sicherlich auch in anderen Romanen von ihr, aber immer wieder eine Erzählinstanz, die auftritt, die Sachen kommentiert. Und ja, es gibt in der Handlung im Prinzip ein Ereignis, was von Fanny, also Fanny verfolgt man hier die ganze Zeit, sie ist wirklich eindeutig die Hauptfigur. Ein Ereignis, was von Fanny eigentlich die ganze Zeit in ihrem Leben herbeigesehnt wird, mehr oder weniger. Und das wird, nachdem die Handlung des Romans abgeschlossen ist, von der Erzählinstanz dann so wie nebenbei noch erwähnt, wie das dann weiterging damit. Und ich habe wirklich gedacht, okay, das große Finale ist dann genau das, was hier die ganze Zeit angedeutet wird. Aber nein, der Roman ist schon vorbei. Und dann wird es so nebensächlich abgehandelt. Und das fand ich super cool und witzig. Und das könnte ja eine Verfilmung zum Beispiel so gar nicht wiedergeben. Ne? Also da habe ich dann auch gedacht, wie wichtig und gut das ist, einfach wirklich mal einen Roman zu lesen. Auch wenn man denkt, ja, kenne ich schon, habe ich schon oft gesehen oder so. Eben nicht. Also der Roman kann dann einfach wirklich noch viel, viel mehr bieten, als es dann eben, auch wenn es eine gute Verfilmung ist, als es aber eine Verfilmung einfach bieten kann. Und ja, ich habe dann hier in der Ausgabe, die ich habe von Reklam, zu den Details. Aus dem Englischen wurde diese übersetzt, die Ausgabe von Mansfield Park von Ursula und Christian Grave. Und es gibt auch ein Nachwort und sehr gute Anmerkungen von Christian Grave. Da werden zum Beispiel Kartenspiele beschrieben oder Andeutungen nochmal so ein bisschen entschlüsselt. Fand ich super hilfreich und cool, um dann auch wirklich alles gut zu verstehen. Die Sprache, hatte ich den Eindruck, wurde so ein bisschen modernisiert und angepasst, hat aber das Lesen ein bisschen leichter gemacht, fand ich. Also mir ist nichts komisch aufgefallen. Ich fand das sehr gelungen. Und im Nachwort wird zum Beispiel dann auch so ein bisschen eingegangen, wie kam das Buch so an in der Literaturkritik auch. Und da war ich ganz schön geschockt. Ja. Da wollte ich jetzt kurz nochmal was draus vorlesen, weil ja, ich konnte mich einfach in die Fanny total gut reindenken und sie ist jetzt kein Charakter, die ständig über die Stränge schlägt, die Intrigen schmiedet, die sich produzieren muss, die sich rausputzt, ganz im Gegenteil. Also sie ist so die Bescheidene, die guckt, dass die moralischen Grundsätze stimmen. Sie hat ganz, ganz feste Grundsätze, nach denen lebt sie aber auch die ganze Zeit ohne Ausnahme und sie geht so einen ganz, ganz straighten Weg. Und das fanden offensichtlich manche sehr langweilig an dem Buch. Ich fand es aber sehr gut, weil ich mag einfach auch ruhige Charaktere total gern und das Buch bietet einfach so eine ganz tolle Möglichkeit, diesen Charakter so ganz gut zu entfalten und sie entwickelt sich schon auch. Also mir hat das total gut gefallen, aber es gab hier zum Beispiel Lionel Trilling. Ich glaube jetzt einfach mal, dass das jemand Englisches war. 1954 hat er gesagt über Mansfield Park, niemandem, glaube ich, ist es je gelungen, die Heldin von Mansfield Park zu mögen. Und da war ich wirklich baff. Und dann dachte ich so, also ich mag sie. Oder
Lionel.
Also wirklich. Oder auch die andere Aussage war, zu einer Abendeinladung, da haben wir wieder den Besuch, an Mr. und Mrs. Edmund Bertram würde man sich wohl nur schweren Herzens entschließen. Und dann dachte ich auch, nee, also dieses Haus, wo die wohnen und diese ganze Gesellschaft und so, ich fand das total angenehm. Da
ja,
geht's
was
eben,
kann's denn Besseres geben, als da mal vorbeizuschauen, oder?
Ja, also ich, ja, und so geht's dann eben auch weiter. Und damit konnte ich mich dann gar nicht identifizieren, fand's aber interessant. Also wie gesagt, wir haben ja mit Fanny Price eine Heldin, die eben mal nicht über die Stränge schlägt und Intrigen schmiedet. Und gerade das fand ich sehr schön und hat mich sehr berührt und sehr gekriegt. Und deshalb habe ich eigentlich von Anfang bis Ende sehr mit Fanny gefühlt. Also mich hat sie jetzt auch nicht genervt mit ihren moralischen Ansichten, weil sie hat sich niemandem damit aufgedrückt oder so, ne? Sie hat eben selbst so gelebt und war sehr bescheiden oder ist sehr bescheiden und ja, eben mal so vielleicht ein bisschen eine andere Heldin als in den anderen Romanen, die man von Jane Austen so kennt. Und ja, deshalb wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wer auf sowas auch Lust hat.
Ja, und dann hoffen wir, dass es einfach mindestens noch eine Person mehr gibt, die Fanny auch mag. Also meldet euch bitte, damit wir es Lionel zeigen können. Aber ja, ich kenne das auch, ne? Man liest so ein Buch und dann liest man so eine Kritik danach und denkt so, what? Aber so ist das ja auch das Schöne an der Literatur, dass das so verschieden interpretiert und teilweise gefeiert oder eben dann auch nicht gefeiert wird. Es ist doch immer wieder interessant, wie es ist einfach der gleiche Text, wie unterschiedlich der wahrgenommen wird, oder? Also ich finde das immer wieder bemerkenswert. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal an der Stelle zu einem, ich will es mal behaupten, ihre bekanntesten Werke. Und zwar ist das Stolz und Vorurteil im englischen Pride and Prejudice. Ich habe es tatsächlich in beiden Ausgaben gelesen, also Englisch und Deutsch. Einfach, weil ich mich auch mal mit dieser englischen Sprache auseinandersetzen wollte, was diese Zeit angeht und einfach auch so ein bisschen mal gucken wollte, ja, wie sich dieser Duktus da niederschlägt, den wir ja nur aus dem Deutschen kennen. Und es ist einfach so, also ich lege jetzt nochmal eine Schippe drauf, lest es doch bitte auch auf Englisch. Es ist einfach dieser englische Humor, das kann man einfach so nicht, das können wir einfach im Deutschen so nicht wiedergeben. Das ist einfach so wie man bestimmte Sachen aus dem Deutschen auch nicht übertragen kann. Und daher meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr gerne Englisch lest, macht das gerne. Falls nicht, natürlich auch sehr, sehr gerne im Deutschen. Die deutsche Ausgabe habe ich hier aus dem Manesse Verlag von 2003 in so einer ganz niedlichen, kompakten Ausgabe. Ich bin da auch wie mit rumgelaufen, weil die wunderbar handlich ist. Und meine englische Ausgabe ist schon etwas älter. Die ist von 1924 und bei Penguin erschienen. Da ist der Druck tatsächlich sehr eng. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass hier sehr eng gedruckt wird. Das ist bei der englischen Literatur einfach der Fall, dass da der Satz anders ist als im Deutschen, was den Druck angeht. Wenn ihr das nicht gewohnt seid, kann das am Anfang ein bisschen schwierig sein, weil der sehr engläufig ist. Aber wie gesagt, da kann man sich auch dran gewöhnen. Kommen wir zu Stolz und Vorurteil. Erster Titel von Jane Austen war damals First Impressions. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also erste Eindrücke, was tatsächlich auch sehr gut passt, weil beide Figuren, um die es hier geht, um Elizabeth Bennet, aus deren Sicht das alles geschrieben wird, und den ja bekannten Mr. Darcy. Stolz ist das, was ihn, sage ich mal, charakterisiert, und Vorurteil ist das, was er auch auf sie zutrifft, aber beide haben halt ihre ersten Eindrücke und dadurch passt das, wie gesagt, auch sehr gut. Also ich hätte es auch unter dem Titel, glaube ich, gekauft, aber es sollte dann später, glaube ich, vom Verlag aus ein anderer sein. Ich glaube, Jane Austen hätte die tatsächlich auch First Impressions weiterhin genannt. Wir begleiten, wie gesagt, Elizabeth Bennet, eine Frau, die für ihre Zeit fast schon rebellisch wirkt, scharf im Verstand und hier auch so einen schnippischen Humor an den Tag legt und zeigt sich wenig beeindruckt auch von diesem Gentry und von diesem gesellschaftlichen Getue, was wir ja auch sehr viel erleben. Und dann haben wir da den Mr. Darcy an der Stelle ganz kurz auch erwähnt. Kleiner Sidefact für die nächste Party, wenn ihr da irgendwie rumsteht und euch über Filme unterhaltet. Bridget Jones basiert tatsächlich auch auf Stolz und Vorurteil. Und wenn ihr da mal genau hinguckt auf den ersten Film, dann kommt euch vielleicht auch ein Schauspieler bekannt vor. Weil der heißt dann nämlich auch Mr. Darcy und dieser Schauspieler spielt in der Verfilmung auch den Mr. Darcy in der 1990er, 95er Verfilmung, glaube ich, war es, von Stolz und Vorurteil. Also ja, lustiger Sidefact an der Stelle. Mir fällt gerade der Schauspielername noch nicht ein, weißt du's? Naja, vielleicht nachher. Colin Firth. Genau, also das ist irgendwie, fand ich ganz witzig, dass wenn einem das so auffällt und ja, das haben die da irgendwie so ein bisschen reingebaut und genau, also Bridget Jones basiert da ja auch so lose drauf. Der ist in seinem Wesen, der Mr. Darcy ist da wortkarg, steif, auch irgendwie sehr arrogant. Es ist aber vom Anfang an so, dass die beiden sich einfach irgendwie gut finden. Das verleugnen die am Anfang und es wird aus dieser, ja, Metaebene die ganze Zeit auch erzählt, dass der halt da ist. Und wie kann er nur, also am Anfang gibt es halt immer so eine gewisse Echauffiertheit auf beiden Seiten und es wird ja auch gesagt, dass, also aus der Sicht von Mr. Darcy, dass das ja eigentlich auch gar nicht sein kann, wie eine Frau dieses Standes sich da so hervorhebt. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich die Elizabeth Bennet, die genau das bei ihm moniert, diese Arroganz und wie er sich das halt herausnehmen kann, da auf sie dermaßen herabzublicken. Und so ist dieses Buch da irgendwie so durchchoreografiert, wie die immer wieder mehr oder weniger aufeinander krachen und sich da, ich sag das jetzt mal ganz platt, belegen gegenseitig und es ist aber auch sehr lustig und ich mag einfach, also hier auch die Übersetzung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier sehr gut gelungen von der Andrea Ott und zwar auch was den Teil angeht, den ich euch jetzt vorlese, weil der ist mir irgendwie hängen geblieben, weil hier werden halt Gedichte gedisst, ne? So. Und zwar, ja, weil einfach die Form, die man am ehesten mit Romantik verbindet, wenn man jemandem seine Gefühle offenbart, dann schreibt man dem Gedicht und trägt das vor. Und das war ja gerade zu der Zeit auch irgendwie en vogue. Und hier ist es so, dass Jane Austen ihre Protagonistin praktisch, ja, folgende Worte in den Mund legt. Wir sind an der Stelle, wo es darum geht, dass die Schwester von Elizabeth Bennet, die Jane heißt, auch ja sehr viele Verehrer hat und immer sehr beliebt ist und da auch Verehrer gab, die ja unglücklich in sie verliebt waren und dass sie aber immer noch nicht verheiratet ist. Darüber unterhalten sich Mr. Darcy und die Elizabeth Bennet gerade. Und da lese ich euch jetzt folgende Stelle einmal vor. Sie war erst 15, als ein Herr bei meinem Bruder Gardiner in London sich dermaßen in sie verliebte, dass meine Schwägerin fest überzeugt war, er würde ihr einen Heiratsantrag machen, noch bevor wir wieder wegfuhren. Aber er hat's dann doch nicht gemacht. Vielleicht fand er sie zu jung. Immerhin hat er ein paar recht hübsche Gedichte auf sie geschrieben. Und damit seiner Liebe ein Ende gemacht, sagte Elizabeth ungeduldig. Wahrscheinlich gibt es viele Neigungen, die auf diese Weise überwunden werden. Ich frage mich, wer wohl als erster erkannt hat, wie wirksam sich Liebe mit Gedichten austreiben lässt.
Ich dachte immer, dass das Gedicht der Liebe Nahrung sei, sagte Darcy.
Vielleicht bei einer reinen, standhaften, gesunden Liebe. Was bereits stark ist, ernährt sich von allem. Aber wenn es sich nur um eine schmächtige, dürftige Neigung handelt, reicht bestimmt ein einziges gutes Sonett und sie verhungert.
Ich fand's so hart.
So, das heißt, also falls ihr vorhattet, eurer Liebe oder jemandem, den ihr gerade echt toll findet, ein Gedicht zu schreiben, überlegt euch das nochmal. Also ich muss, da habe ich echt, also das habe ich mir ein paar Mal durchgelesen, da habe ich echt gedacht, da hat die echt da gesessen und das da runtergeschrieben. Und da sind wir auch schon beim Aufbau, was diesen Roman oder ihr Werk so besonders macht. Das sind einfach diese Dialoge. Du hast es eben auch nochmal aufgegriffen. Die sind um keine Spitze verlegen. Wir haben immer wieder Andeutungen dabei, die so wie Seitenhiebe wirken. Ne? Also das wird ja immer alles blumig verpackt und immer durch die Blume gesagt, weil man darf ja nicht unhöflich sein. Aber ich finde das halt teilweise dann viel, viel krasser, als wenn man den Leuten das einfach direkt sagen würde. Ich finde es halt viel, viel bösartiger eigentlich. Und das macht es an manchen Stellen dann einfach auch wieder so unheimlich komisch und humorvoll. Man merkt einfach, wie es dann brodelt und wie die Leute dann teilweise nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist ja das, was sie dann an manchen Stellen dann auch so ein bisschen persifliert und dann noch übertreibt. Wie mit Charakteren, also jetzt bei Stolz und Vorteil ist es für mich definitiv dieser Mr. Collins, der da ja sehr, wie man jetzt an der Stelle sagen sollte, dümmlich daherkommt und da so eine Clownsfigur fast schon darstellt, über die sich da lustig gemacht wird. Und wo sie meiner Meinung nach wahrscheinlich einfach viele Charaktere aus der Zeit auch so zusammenfügt aus ihrer Zeit und die in dieser Figur auch vereint. Das wurde ja auch gerne mal gemacht. So. Dann haben wir die Gesellschaftskritik, die hier natürlich zum Tragen kommt. Klar, wie schon erwähnt, es geht ums Heiraten. Das ist immer was, worauf irgendwie hier hingearbeitet wird. Aber eigentlich geht es wieder auch um diese Abhängigkeit, weil gerade bei Stolz und Vorteil wird es sehr klar, weil eben diese Lady Lucas, nachdem Elizabeth Bennet die Heirat ausschlägt, worüber ja sich dann ja auch echauffiert wird, die Lady Lucas ganz klar sagt, ja, dann nehme ich ihn halt. Und es wird da auch an jeder Stelle ganz deutlich gemacht, dass die Lady Lucas da auch keine romantischen Ambitionen hegt, sondern es wirklich rein aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus macht, dass sie sich mit dem Mr. Collins vermählt. Genau, und somit ist es ja dann auch klar, dass das dann nicht nur die reine Romantik ist, die hier dargestellt wird, sondern ganz klar darauf abzielt, eine Gesellschaftskritik zu üben, denn wenn sie jetzt, sage ich mal, nur romantisch veranlagt wäre, dann würde sie das nicht so klar äußern und das auch nicht so klar in ihren Romanen anbringen, dass die Lady Lucas da drauf angewiesen ist, dann würde da so ein Seitenverweis oder so genügen oder man würde die Handlung an der Stelle auslaufen lassen. Aber das macht sie halt nicht. Also da wird es ja sehr direkt, immer wenn es um die Liebe geht oder um diese Annäherungsversuche, da ist es sehr subtil. Aber wenn es um die Gesellschaftskritik geht, da wird sie sehr klar und deutlich. Und das finde ich beeindruckend und das ist das, was auch auffällt bei ihren Werken. Was auf jeden Fall auch für mich zum Tragen kommt, ist, dass es auch eine Entwicklung der Figuren gibt. Gerade bei Stolz und Vorteil merkt man auch, dass Mr. Darcy wie auch Elizabeth Bennet nicht verharren, sondern ja dann irgendwann wirklich auch diesen Schritt aufeinander zugehen. Und auch wenn das jetzt für mich jetzt nicht die Mega-Entwicklung ist, dass die sind ja jetzt am Ende keine anderen Leute oder so oder jetzt komplett in ihrem Denken gewandelt, aber die legen auf jeden Fall eine Entwicklung hin, was einfach ihre Meinung gegenüber der Gesellschaft angeht. Also dass zum Beispiel die Elizabeth auch ganz klar äußert, dass sie ihre Vorurteile abbauen will und da vielleicht vorher nochmal drüber nachdenkt, bevor sie, sag ich mal, den anderen glaubt, was den jeweiligen Menschen angeht, um den es sich jetzt dreht, beziehungsweise der für sie ja eigentlich auch wichtig ist. Und genauso ist es halt bei Mr. Darcy auch. Also es gibt da irgendwo, sag ich mal, dann so eine Erkenntnis schon so ein bisschen auch. Also, dass die beiden sich nicht nur ineinander verlieben und dann war es das irgendwie. Spoiler. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Aber dass es da, wie gesagt, auch bei denen im Verhalten einfach eine Entwicklung gibt. Die würde ich jetzt nicht als sonderlich groß darstellen, aber die findet auf jeden Fall auch statt. Das ist aber jetzt nicht das Hauptaugenmerk, sondern es ist schon eher die Gesellschaftskritik, die bei ihr da im Vordergrund steht. Und das ist für mich tatsächlich auch was, was alles Aspekte sind, die für mich Jane Austens Romane auch heute noch total lesenswert machen. Und wir haben es ja beide auch gemerkt, denn wir haben unsere Vorurteile überwunden, Sarah. Wir haben sie aus der Romantik-Ecke jetzt für uns herausgekehrt in den Realismus, in die Gesellschaftskritik hinein. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch da jetzt so einen kleinen Anreiz geben konnten, das vielleicht auch zu tun. Wie gehst du denn zukünftig mit Jane Austen um?
Also ich werde auf jeden Fall noch mehr lesen und auch Hörbücher hören. Also es hat mich echt gekriegt, wie gesagt. Ich finde, was auch heute immer noch zieht, ist einfach so diese, ja, dass man in Liebesdingen eben dann doch vor einer Entscheidung steht, höre ich jetzt auf mein Herz oder auf meinen Verstand. Das ist ja irgendwie doch was Zeitloses und glücklicherweise ist es ja nun heute nicht mehr so, dass man sich als Frau in Unglück stürzt, wenn man mal eine kleine leidenschaftliche Entscheidung trifft. Damit ist nicht sofort der komplette Ruf und die Zukunft komplett zerstört, glücklicherweise. Aber ja, es kann eben auch mal schiefgehen, ne? Und so dieses, höre ich jetzt auf mein Herz oder auf meinen Kopf, das ist ja dann doch was relativ zeitlos ist. Und ich glaube, das funktioniert auch heute eben noch sehr gut, wenn man auf ihre Handlung guckt. Ansonsten, was mich überrascht hat und erfreut und auch neugierig auf mehr gemacht hat, sind eben ihre Frauenfiguren, die oft überraschen. Ich fand jetzt die Stelle gut, die du vorgelesen hast. Ist mir auch gerade wieder eingefallen, habe ich sehr gelacht, auch beim Lesen. Das ist ja einfach überraschend, ne? Also man hat vielleicht vorher gedacht, okay, Jane Austen ist halt so ein bisschen gefühlsduselig, aber ist es eben nicht, sondern es sind eben diese vielen überraschenden Elemente und diese überraschenden Frauenfiguren drin, die es einfach auch heute noch absolut lesenswert machen. Und noch ganz kurz dazu, ich habe vor ein paar Wochen im Kino einen Kinofilm gesehen, Jane Austen oder das Chaos in meinem Kopf hieß der, und da ging es um eine Buchhändlerin, die Jane Austen Fan ist und auch selber schreibt, und die hat dann ein Jane Austen Stipendium gewonnen für so einen Schreibaufenthalt, und die hat, fand ich, was sehr Spannendes gesagt über Jane Austen als Schriftstellerin. Und zwar hat sie gesagt, dass Jane Austen die erste war, die in ihren Werken Frauen als Menschen zeigt, eben nicht als Helden oder als Dämonen oder so, sondern eben wirklich als Menschen mit Gefühlsregungen, Problemen, Irrungen, auch mal einem schlechten Charakterzug oder so. Und das fand ich total spannend. Also das ist auf jeden Fall eine These, da könnte man ja noch ein bisschen tiefer gehen, aber das fand ich irgendwie auch ganz interessant, ja.
Guter Punkt. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, weil es stimmt, die Bronte-Schwestern, die waren ja danach, ne, Emily, Quatsch, Charlotte Bronte, habe ich nochmal geguckt, die wurde ja praktisch ein Jahr bevor Jane Austen gestorben ist, geboren. Also die haben sich da praktisch abgepasst. Und jetzt bin ich so ein bisschen gerade im Kopf, habe ich versucht, unsere AutorInnen durchzugehen und die, sage ich mal, in dem so ein bisschen, also in der Richtung auch geschrieben haben, die waren entweder später oder, wenn ich jetzt an Mary Shelley denke, das war ja Frankenstein, die hat ja ganz anders geschrieben, die hat ja Schauerroman geschrieben. Und da kam das Werk, glaube ich, auch 1818 raus. Aber auf jeden Fall, ja, trotzdem ganz anders. Aber stimmt, der hat ja auch aus der Sicht von Mann geschrieben. Ja, stimmt. Fällt mir spontan auch keine andere ein, wo ich das irgendwie verorten könnte. Das stimmt. Das ist ein spannender Satz. Ja, liebe Leute, an der Stelle, das war unsere Weihnachtsfolge. Wir hoffen, wir konnten euch die gute Jane Austen, die ja irgendwie jeder kennt, aber wir haben mitgekriegt, wir kannten sie dann doch nicht so, wie wir dachten, etwas näher bringen. Und vielleicht habt ihr Lust, ja, euch auch nochmal ein Werk zu Gemüte zu führen, ein Buch zu lesen oder vielleicht auch einen der Filme zu schauen, die wir an der Stelle eigentlich ganz gut empfehlen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sarah, mit wem steigen wir denn in das neue Jahr ein? Beziehungsweise wirst du es uns so nicht verraten, aber welches Rätsel gibst du uns denn mit auf den Weg?
Ja, bei mir ist es ja tatsächlich oft so, dass ich durch so einen persönlichen Bezug dann über Autorin stolpere, wo ich denke, ah, okay, das ist jetzt ein Zeichen, dass es jetzt an der Zeit ist, mich mit der Autorin auseinanderzusetzen. Das war diesmal der Urlaub. Wir hatten es kurz erwähnt. Ich war in Mexiko. Das war ein großes Abenteuer für mich. Und als ich jetzt zurückkam, habe ich mitbekommen, dass diese Autorin eine Zeit lang in Mexiko gelebt hat im Exil und einiges von dort sich wohl in ihren Erzählungen wiederfindet. Und das hat mich interessiert. Ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an, ob ich da vielleicht auch was entdecke, was mir jetzt ein bisschen vertraut war im Urlaub. Und das hat eigentlich schon gereicht, dass ich gesagt habe, okay, diese Autorin soll es bei mir als nächstes sein.
Ja, liebe Leute, dann reisen wir wieder ganz woanders hin und wahrscheinlich auch eine ganz andere Zeit, denke ich mal. Ja, okay, ja, Sarah nickt. Und an der Stelle wünschen wir euch natürlich ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im Januar wieder. Bis dahin, tschüss.
Habt einen schönen Jahresausklang. Bis bald.
Tschüss.